Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und das ist der Podcast Entwicklungssprünge. Es geht um Entwicklung für Kinder und Jugendliche und wie wir als Erwachsene unseren Kindern dabei gute Unterstützung bieten können. Und heute bin ich ganz froh und dankbar, einen tollen Interviewpartner zu haben, nämlich den lieben Stefan Ried. Hallo.
Hallo, grüß dich, Gunda. Hi.
Wir kennen uns gar nicht persönlich, von daher bin ich jetzt genauso gespannt, viele Dinge von dir zu erfahren. Aber um vielleicht erstmal ein kleines Gefühl für dich zu kriegen, dass meine Zuhörer auch wissen, wer du überhaupt bist und warum ich dich einlade in meinem Podcast. Wenn du eine Minute Zeit hast, dich vorzustellen, was würdest du denn dann sagen?
Auf der professionellen Ebene würde jeder sagen, das ist halt ein Kinderosteopath. Das ist ein Osteopath, aber eigentlich fühle ich mich nur als auch selbst Vater und ein Stückchen weit vom Leben da so reingeworfen. Und dann kommen die zwei Sachen zusammen. Selbst Vater sein und Erlebnisse in früher Kindheit meines Sohnes mit Krankheit und Missverständnissen und so weiter erlebt haben. Und gleichzeitig die Profession Osteopath, wo man alles verstehen soll, alles machen soll. Und das beides zusammen hat eine explosive Mischung ergeben, in der ich im Moment halt, ja, das Gefühl habe, ich will mehr Menschen sensibilisieren für was in Kindern alles drin steckt und was wir so teilweise missverstehen als Erwachsene. So, ja. Das ist mein Stand gerade.
Das hört sich total spannend an. Da hören wir heute auf jeden Fall mehr von. Aber für alle, die nicht wissen, was ein Osteopath ist, solche Menschen soll es ja geben. Kannst du das mal vielleicht auch noch mal in ein paar Sätzen sagen? Was ist ein Osteopath? Was macht der?
Ich kenne also Osteopathen sind die einzige medizinische Disziplin, die nach Gesundheit fahndet. Also wir sind Schulmediziner, wir sind durch und durch schulmedizinisch ausgebildet, müssen bis auf die Nasenspitze alles wissen, was im Physikum bei einem Mediziner abgefragt wird, vielleicht sogar manchmal noch mehr. Mhm. Aber wir erlauben uns eben auch zu sagen, es gibt vielleicht eine Dimension oder eine Art, in Kontakt zu gehen mit einem menschlichen Organismus, die, wo wir Störungen, Lesungen, Probleme, Schmerzen, Beschwerden nicht als etwas sehen, das weggenommen werden muss, sondern nur als einen Moment, wo der Körper sich nicht gut in Gesundheit ausdrücken kann. Und wir nehmen nur die Steine aus dem Weg. Gerade bei Kindern, die den Kindern im Weg liegen, heilen, verändern, tun die Kinder sich selber. Also diese Art von Ansicht über Kinder finde ich einfach faszinierend und lasst mich jeden Tag wieder inspirieren dabei, wenn ich dabei sein darf, wenn das Kind sich selber heilt, ist so ein esoterischer Ausdruck, aber wenn das Kind sich selber, nimm heilen,
auf einen guten Weg bringen. Genau. Steine aus dem Weg räumen, da sind wir vielleicht ganz ähnlich unterwegs. Zu mir kommen ja ganz oft traumatisierte Kinder, die einfach viel Mist erlebt haben. Und da ist immer Trauma, da denken immer alle an was ganz Schlimmes. Natürlich kommen auch die wirklich ganz schlimme Dinge erlebt haben. Aber wenn wir jetzt gerade von Kindern und kleinen Kindern reden, manchmal ist es auch nur die notwendige OP gewesen, die sozusagen negativ im Körper gespeichert ist und dann Angst vor Ärzten macht oder vor Spritzen oder was auch immer. Dann räume ich ja auch Steine weg. Wie räumst du denn die Steine weg? Das ist natürlich spannend.
Ja, das ist ein Stückchen weit der Anteil der Osteopathie, der uns natürlich sehr angreifbar macht gegenüber der Schulmedizin und der auch für manche Patienten häufig spooky ist. Hatte gerade die Tage ein Erlebnis, Blumen gekauft für den Geburtstag meiner Frau, gehe ich in einen Blumenladen, eine Mutter von einem Sohn ist dort die Verkäuferin, wusste ich nicht. Und dann sieht sie mich und dann sagt sie, ganz toll, was da mit dem Sohn passiert ist und so. Aber irgendwie, also komisch war das schon bei Ihnen im Behandlungsraum, oder? So. Mhm. Also sie saß halt dabei, während ich den Sohn behandelt habe. Und Stein aus dem Weg räumen bedeutet, dass man manchmal nur Kinder ganz still werden lässt. Das ist durch den Kontakt mit den Händen ist es häufig möglich, dass wir natürlich im Körper verhandeln, wo ist Spannung, wo hängt irgendwas. Aber wenn sich das löst oder wenn sich Dinge von selber auflösen und wieder in Gang kommen, dann wird häufig ist ganz still im Behandlungsraum. Und gerade die Kinder, die halt vermeintlich so nie stillhalten können, das ist täglich, dass die Eltern sagen, also sie möchte ich mal gerne mit nach Hause nehmen, so ruhig ist er bei mir nie. Und dann sage ich mal, Aber das ist doch, das ist ja in jedem Menschen ist das drin. Das ist auch das, der Unterschied. Viele denken, sie müssen in das Kind die Ruhe reinbringen durch Kinder-Yoga und Entspannung und was es sich, das sind tolle Sachen. Aber ja, eigentlich ist die Grundbedürfnis und der Kontakt mit Stille ist der Ursprung von jedem Kind, von jedem Menschen. Wir sind halt abgetrennt und manchmal ist der Weg für gefühlt riesengroß für die Eltern, aber es ist manchmal nur so ein mini kleiner Moment, der entsteht. Und das sind die Steine aus dem Weg räumen, heißt, ja, Blockaden, sagen viele Kollegen, wegnehmen, aber das sind nicht nur körperliche Blockaden, es sind, wie du sagst, gebundene Traumata, gebundene Verbindungen, wo Körper, Geist und Seele eben alle zusammen, zum Beispiel in einem Operation, in einem Sturz, in einem Unfall, in was auch immer gebunden sind.
Okay, aber du machst das dann mit deinen Händen, das heißt, was kann ich mir darunter vorstellen?
Naja, das Oberflächlichste, was wir mit den Händen tun können, ist wirklich Dinge in Bewegung bringen, mechanisch. Das ist das, was die meisten erwarten von Osteopathen, was bei Erwachsenen häufig gemacht wird. Verklebungen von Narben, von Narbengeweben, so ganz einfach.
Ja.
Blinddarmnarbe oder was auch immer, die kann man mobilisieren mit den Händen. Sanft, aber dann sieht und fühlt man Bewegung.
Okay.
Oder eine Blockade von Wirbelsäule, von einem Sturz vom Pferd auf das Kreuzbein bei einem Kind, habe ich gerade letztens gehabt. Oder beim Skifahren, das sind das mechanische Dinge, wo man wirklich knöcherne Strukturen auch wieder in Bewegung bringt. Mhm. Aber es gibt natürlich auch noch mal 2, 3, 4 andere Schichten, in denen man mit den Händen vordringen kann. Und diese Art von Wahrnehmungsebenen zu schulen, das ist der Teil, der uns, wie gesagt, angreifbar ein Stückchen weit macht für viele und auch, wo wir halt einfach immer wieder in Konflikt kommen mit Schulmedizinern, dass wir uns erlauben, wie ein Weinkenner, nicht nur zu sagen, das ist ein Rotwein oder ein Weißwein, sondern eben auch zu sagen, das ist, wenn ich das spüren kann, dann kann ich auch sagen, ja, der ist in dem Jahr gelesen worden, der kommt aus dem Land. Vielleicht kann ich noch eine Spur tiefer sagen. Und die Erde, auf der der Wein gewachsen ist, der war, keine Ahnung, besonders kieshaltig oder besonders lehmhaltig. So, das ist keine Diskussion. Da gehen Leute in 5-Sterne-Restaurants und finden das toll, dass das ein Sommelier ihnen sagen kann. Und uns Osteopathen wird es zum Vorwurf gemacht, dass wir das über die Hände lernen. Ja, wir lassen uns das eigentlich durch die Patienten zeigen, das ist das Schöne. Ich muss das nicht lernen, sondern ich lasse mir das im Laufe der Jahre, der Zeit, durch zum Beispiel die Kinder zeigen, wie das geht.
Ja. Also letztendlich sind wir auch da sehr ähnlich, weil es geht ja um eine andere Wahrnehmung. Und wenn Traumatherapeuten oder Traumapädagogen ausbilde, dann ist das erste Modul das Allerwichtigste, nämlich das der geänderten Wahrnehmung. Ich sage immer so, Leute, jetzt müsst ihr eine Traumabrille aufsetzen und einfach mal das Kind verstehen anhand seiner Lebensgeschichte. Also, dass der 12-Jährige nicht ausrastet, weil er ADHS und dissozial ist, sondern weil er bis hierhin angefüllt ist mit emotionalem Stress, weil Eltern sich getrennt haben, die Oma gestorben ist, weiß ich nicht, weil ein Kaninchen gestorben ist, was auch immer, ja, und noch ein Krankenhausaufenthalt dabei, weil er ist einfach bis hier mit Stress. Und wenn dann einer vom Schulhof kommt und sagt, ey, du alte Pimmelgrille, dann ist bei dem einfach vorbei, ne? Das ist wie so ein Eimer, der überläuft. Und es geht um eine andere Wahrnehmung letztendlich. Aber wir müssten eigentlich eine Praxis zusammen machen, so im Co-Space. Das wäre cool.
Ich habe eben hier in meinem, wo meine Praxis ist, auch eine Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, die kommt super gerne in Behandlung. Der tut das selber super gut, weil sie natürlich auch, weiß nicht, wie es dir geht, aber sie auch manchmal Tage hat, an denen sie nicht einfach alles da lassen kann in der Praxis, sondern die nimmt ganz viel mit. Und auch da habe ich schon gemerkt, dass wir häufig ganz, ganz ähnliche Sichtweisen haben, ganz, ganz eng in Kontakt sind, aber wäre das ein Plan der Zukunft tatsächlich.
Ja, fände ich einen großartigen Plan. Okay, ganz am Anfang hast du gesagt, deine eigene Geschichte hat dich da hingebracht. Das heißt, du warst nicht am Anfang Kinder-Osteopath, sondern Osteopath oder gar nicht Osteopath. Und dann war dein Sohn sozusagen selber betroffen und es gab Fehldiagnosen. Magst du das mal ganz kurz umreißen, was da los war?
Genau das gleiche Thema, über das wir ja die ganze Zeit schon gesprochen haben, nämlich eben mein Sohn wurde schon im Mutterleib quasi punktiert, operiert. Das heißt, das ist natürlich, weiß ich jetzt mittlerweile, es hat mich auf die Reise geschickt, was das wahrscheinlich mit uns Menschen macht, wenn wir schon im Mutterleib, wo wir eigentlich total verbunden sind, Einheit mit allem, in Sicherheit, ja, und dann kommt so eine riesengroße Punktionsnadel und es war notwendig. Das war notwendig, um zum Beispiel eine seiner Nieren zu erhalten. Mhm. Und dann wurde er nach 6 Wochen, das war immer noch so ein kleines Würmchen, mussten wir noch mal operieren lassen, dann wirklich physisch, mechanisch. Und das hat was mit ihm ganz sicher gemacht, das hat aber auch vor allen Dingen was mit uns gemacht, ne? Dass wir das ganz selbstverständlich heute ist, in irgendwelche Kitas und so, es war unvorstellbar. Mhm. Wir konnten ihn nicht die ersten 3 Jahre. Und dann im Kindergarten war es dann auch schon so, dass eben Erzieher auf uns zukamen und sagten, der ist so introvertiert oder er ist so schüchtern oder er hat nur einen kleinen Freundeskreis, nur kleine ausgewählte Menschen. Damals, jetzt ist er 11, damals war er wieder 3 oder 4 und habe ich noch nicht verstanden, da habe ich es noch nicht so wirklich verstanden. Mhm. Heute würde ich denen sagen, wahrscheinlich sagen wir mal, seid ihr noch ganz sauber? Wie du gesagt hast gerade, verstehe mal ein Kind anhand seiner Lebensgeschichte. Ja. Dann erzählst du nicht mehr so einen Blödsinn, sondern dann gibst du dem Kind einfach Zeit. Und siehe da, das hat uns auf die Reise geschickt. Wir haben so nicht den normalen Schulweg gegangen, gehen in eine Montessori-Schule, weil er da einfach gesagt hat, da will ich hin, da ist ruhig. Mhm. Da habe ich nicht so einen Stress von der Lautstärke. Ja. Jetzt mittlerweile mit 11 ist der Klassensprecher in seiner Klasse. Wie gesagt, mit 4 Jahren, was die mir da erzählt haben, unvorstellbar. Wodurch ist es möglich geworden? Durch mich? Nee. Zum Beispiel diese Schule, ganz toll, einfach einen Rahmen ihm geboten, in der er erstmal der sein darf, so wie er halt ist. Und dann in der Sicherheit, die ihm dort geboten wurde, die er vielleicht am Anfang vermisst hat, ist er plötzlich aufgeblüht.
Ja.
Das ist die Reise.
Ja, sehr cool. Wenn die Kinder zu dir kommen in die Praxis und die Eltern, ja. Was ist denn so das, was du am häufigsten den Eltern irgendwie mitgeben musst, hätte ich beinahe gesagt, oder darfst, an Sicht, Blickwinkel, Wechsel, um zu sagen, es könnte ja auch was anderes sein. Ich meine, wer zu dir kommt, hat ja schon ein bisschen sich auf die Suche und auf die Reise gemacht, sich nicht nur mit Schulmedizin zu beschäftigen und zu gucken, mein Kind hat ein Problem, wo könnte es noch dran liegen? Aber was ist das, was dir am häufigsten so begegnet, wo du denkst, ach, wir bräuchten mehr Wissen in dieser Welt?
Also das ist etwas, deshalb bin ich gerade so auch am Hadern, wie lässt sich sowas transportieren? Wir haben ja schon ein bisschen im Vorgespräch gesprochen. Ich glaube nicht, dass mehr Wissen braucht. Das, was ich transportiere und das auch, was ich jetzt erlebt habe, das hat mit Wissen zu tun, das hat einfach mit auch das hört sich esoterisch an, mit Weisheit zu tun, also gelebtes Wissen. Ich muss es ja auch irgendwo leben und da versuche ich Eltern zu begleiten, zu sagen, wenn du dich selbst immer auch so total getrennt und einfach auch sinnentfremdet erlebst, dann ist es logisch, dass du dein Kind auch so siehst. Nur noch als Fleischklöpfchen, an dem es eben rumzudoktern liegt, an der Stelle und an der Stelle. Und das läuft nicht gut, das läuft nicht gut. Das ist wirklich so, dass manche Eltern kommen und Listen führen. Also mir Listen an Dingen, das wird ja auch befürwortet. Das wird ja von sozialpädiatrischem Zentrum und was auch immer wir zum Beispiel haben, wird das ja auch befördert, zu sagen, hier, es wird alles ja in Zahlen, in Fakten gepackt, was das Kind nicht kann. So, es gibt nie den Fokus drauf, wo die Vorteile sind. Und zum Beispiel, wenn ich so ein Kind habe, die zieht man ja an, man ist ja nicht irgendwie umsonst dann da. Anscheinend ist es eine meiner Aufgaben, genau solchen Eltern und Kindern, wie wir das erlebt haben, ja, eine Plattform zu bieten. Natürlich kriege ich häufig genau solche Kinder. Natürlich kriege ich häufig Kinder, die aus anderen Gründen vielleicht introvertiert sind, schüchtern sind, zurückhaltend sind, sich nicht immer sicher fühlen. Und das Verständnis, Eltern zu wecken, zu sagen, das hat doch ganz viele Geschenke da drin. Ja. Zum Beispiel mein Beruf oder vielleicht auch deiner. Wir sind doch wahrscheinlich auch zu dem geworden, weil wir eine gewisse Feinfühligkeit, eine gewisse Empathie. Und wann wird die geboren? Wahrscheinlich nicht immer in hellen und lichtvollen Momenten des Lebens, sondern wahrscheinlich dann, wenn es uns auch scheiße geht. Ich verstehe jetzt auch besser mich.
Ja.
Also ich verstehe besser, warum ich jetzt das geworden bin, was ich bin, weil auch in meiner Kindheit schon die Thematik mit dem Alkoholkonsum meines Vaters zum Beispiel mich so feinfühlig gemacht hat, dass ich heute schon, wenn die Menschen zur Tür reinkommen, habe ich schon ein Gefühl für, worum geht es hier? Was ist das Hauptthema? Nicht Blockaden, nicht Störungen, sondern was ist das Hauptthema nochmal in der tiefsten Schicht? Und das, glaube ich, versuche ich Eltern mitzugeben, auch selbst wieder in Kontakt zu kommen, worum geht es eigentlich in deinem Leben? Und dann hast du vielleicht auch eine Idee, und welche Aufgabe bringt das Kind dann noch mit für dich?
Ja, also letztendlich geht es darum, eine Haltung zu entwickeln. Man nennt es Weisheit, ich sage jetzt mal Haltung, die auch beinhaltet, dass meine Kinder mich im Prinzip spiegeln und was mit meiner Geschichte ja immer zu tun haben, weil ich ja die automatisch weitergebe. Es geht ja über Generationen weiter, wenn man nicht mal einen Cut macht und sagt, nee, hier nicht. Und wenn mein Kind Auffälligkeiten hat, dann darf ich immer gucken, was ist auch bei mir los. Also mein Pflegesohn, der spiegelt nicht 1:1, obwohl es noch nicht mal mein leibliches Kind ist. Aber wenn der wütend die Tür rausgeht morgens, dann weiß ich, na, guck bei dir, du bist heute schräg drauf. Ja. Weil er hochsensibel ist und mich sofort spiegelt. Und die Wut, die in mir ist, die lässt er raus. So. Ja, also es ist mehr so ein freundliches Erinnern an die Eltern, ey, guckt doch mal bei euch selber und was ist denn da los? Ja klar, meine Geschichte ist auch so. Ich bin auch so sensibel, weil meine Kindheit an vielen Stellen nicht so gut war. Es war gut, wie sagt man das, fast elitär groß geworden, aber emotional vernachlässigt mit viel Traurigkeit. Und dann hat man ein ganz feines Gespür, warum ist wer wie traurig und was passiert da gerade. Klar, das entwickelt sich aus der eigenen Geschichte.
Und eben, und Kinder, ich habe das, wenn man das, den Kontakt mit Kindern wirklich dazu nimmt, um auch, also gerade in einem Bereich, in dem Menschen, die diesen Podcast hören, sind ja häufig Menschen, die auch irgendwie sich selbst mit ihrer Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel beschäftigen. So. Aber das ist in dieser Branche, in dieser Szene gerade im Moment so, dass ich denke, ja, die Erwachsenen machen ihre Persönlichkeitsentwicklung, aber dass eigentlich, wenn du dich entscheidest, Kinder zu haben und mit Kindern zu sein, ist das der größte, also für mich zumindest der größte Katalysator ist, in deinem Verbrennungsmotor sein kann, wenn du es möchtest, wenn es zulässt, in deinem Motor zur Persönlichkeitsentwicklung, das sind Kinder. Also die können so lehrreich sein, wenn man sich darauf einlässt und wenn man das auch die anderen Momente zulässt, die nicht immer nur wenn ich so einen Satz sage, die Kinder sind Lehrer, dann sagen alle, wie süß und darum geht's. Das ist Ansein.
Ja.
Aber die anderen Momente sind häufig die am meisten.
Genau. Und ich setze sogar noch einen drauf, dass ich sage, wir haben die Verantwortung dazu. Weil es gibt so viele, die meckern über unsere Jugend und unsere Gesellschaft, was so nachkommt. Ja, aber wir produzieren es ja, weil wir nicht wahrnehmen, was passiert. Weil wir unsere Baustellen nicht wahrnehmen und sie auflösen, um unseren Kindern und der Jugend von heute die Möglichkeit zu geben, auch sozusagen befreit ihr Leben gestalten zu können. Da ist Freiheit immer mit, ich kann überall arbeiten, bezeichnet, aber nicht innere Seelenfreiheit. Ja, da gibt es noch sehr viel zu tun. Habe ich ja schon rausgehört, deine eigene Geschichte hat dich auf den Weg gebracht. Was wäre denn das, wo du sagst, wodurch hast du am allermeisten gelernt? Was waren deine drei größten Lehrmeister?
Die größten Lehrmeister, definitiv diese Art von Ohnmacht und Hilflosigkeit, die ich erfahren habe in den Momenten mit meinem Sohn sozusagen, wo er noch im Mutterleib war, dann auch mit der Geburt.
Ja.
Also diese Emotionen von Ohnmacht, die halt auf der einen Seite generell für mich immer ein Riesenthema sind, Kontrolle abzugeben, Kontrollverlust. Mhm. Und gleichzeitig dann auch für die Profession. Ne? Also das hat auch meine Arbeit natürlich total verändert, weil gerade in den medizinischen, therapeutischen Berufen will man ja immer, man muss ja wissen, was man tut. Also man muss es wissen, man muss die Kompetenz behalten. Und ja. So, das hat mich aber dann so rausgeworfen, dass ich jetzt auch gut mittlerweile wenn Eltern mich fragen, ja, wann wird denn mein Kind krabbeln oder wann wird er jetzt anfangen zu sprechen, der Zweijährige, dass ich gut aushalten kann zu sagen, ich weiß es nicht.
Das Kind wird es entscheiden.
Ich kann nur die Tür öffnen, wann das Kind da durchgeht. Und ja. Wenn sie beim nächsten Mal wiederkommen und sie sagen, da spricht er noch gar nicht, aber er schläft viel besser, dann ist das für mich prima.
Ja.
Ja, das ist ein erster Schritt, aber wann er den Rest macht, weiß ich nicht. Und das hat einfach alles verändert. Dann meine Tochter ist ja nur anderthalb Jahre später gekommen und das ist einfach ein Energiebündel, die hat einfach so viel, die Nora Himmler nennt es ja gefühlsstarke Kinder, ganz ohne Grund, aber sie hat einfach so viel Power, dass das hat auch nochmal was gemacht mit uns und mit mir auch auf jeden Fall. Auch selbst zu gucken, zum Beispiel auch diese Emotionen, die da drin stecken, auch manchmal wütend sein, einfach grundlos. Das kenne ich eigentlich von mir, das habe ich aber lange unterdrückt, weil ich dachte, ich bin negativ. Mhm. So, aber die kann manchmal einfach wütend sein, weil der Tag so schön war und sie noch nicht schlafen will. Ja, nicht negativ, also eigentlich ist es ja nicht schlimm, sondern sie fand den Tag halt so cool, dass sie eigentlich nicht ins Bett gehen will, weil es könnte noch weitergehen, stundenlang weitergehen.
Ja, genau.
Das ist eigentlich was Tolles. Dafür gehen Menschen eben jahrelang dann später erwachsen in Therapien und machen Trips und Ayahuasca oder was auch immer, um mal wieder so viel Energie zu spüren, die da ist, die immer da ist. Das hat was mit mir auch gemacht, zum Beispiel zu sagen, diese Wut auch bei mir wahrzunehmen und zu sagen, die richtig kanalisiert, auch eine Wut zu spüren über das, zum Beispiel wie mit Kindern umgegangen wird in unserer Gesellschaft.
Ja.
Das ist positive zu münzen und zu sagen, das ist ein Antrieb. Das ist einer meiner Antriebsmotoren.
Ja, da haben wir wieder was gemeinsam. Sowas aber auch.
Ja, gibt keine Zufälle, ja?
Das stimmt. So, das war jetzt zwei, noch eins.
Noch eins. Puh. Nee, und ansonsten der größte Lehrmeister ist tatsächlich, oder noch der dritte Lehrmeister ist wirklich in unserer Familie dann auch nochmal die Dynamik, die dann auch in der Partnerschaft entsteht. Auch da sich darauf einzulassen, dass sich das auch das verändert. Ich bin auch da vom Typ wahrscheinlich jemand, der viel, viel schneller aufgegeben hätte und aufgeben würde an Momenten. Und aber auch da das war eine meiner Erfahrungen, die ich gemacht habe, angeschoben durch verschiedene Seminare, die ich besucht habe, zu sagen, im Feuer sozusagen auf einer so einer Ehe, einer Partnerschaft mit Kindern, mit all dem, was da so war, stehen zu bleiben und auch vielleicht, wenn man als Mann der Frau zu öffnen und diese Gefühle, über die ich gerade gesprochen habe, auch zu offenbaren. Das macht immer noch was, da nicht zu sagen, wie das eben viele Männer leider gelernt haben, sich, keine Ahnung, welcher Ablenkung auch immer, hinzugeben, sondern da einfach in diesen Gefühlen, in diesem Feuer, nenne ich das mal, stehen zu bleiben, das brennt gerade im Moment sowieso die ganze Zeit und das ist gut. Also wirklich, das
cool. Ja. Aber jetzt hast du so im Nebensatz gesagt, in den Momenten, wo so Krisen waren oder du ermunterst wurdest, über die ein oder andere Dinge nochmal nachzudenken, aufgrund von Ohnmachts- oder sonstigen Gefühlen, da hast du was unternommen? Du bist auf Seminare gegangen und wie bist du dann da hingekommen? Weil Ohnmacht fühlen sich so viele, aber dann fühlt mir der zweite Schritt, was mache ich damit? Und du bist ja jetzt ein Mann der Tat, der gesagt hat, alles klar, Ohnmachtsgefühl ist kacke, ich will Kontrolle haben, ich muss da jetzt einen Weg rausfinden. Was sind da so...
Das war mal das Erste, trotzdem noch ganz, ganz lange der erste Handlungsimpuls, irgendwie zu sagen, man muss da raus, man muss... ich habe mich von der Osteopathie in diesem Moment dann einmal komplett abgewendet, bin 2 Jahre in eine schamanische Ausbildung bei Alberto Bioldo, das ist ein amerikanischer Schamane, Anthropologe und habe da einfach viele Erfahrungen gemacht, eben ganz auf der anderen Seite, nicht auf der schulmedizinischen, sondern ganz auf der anderen Seite. Das hat ganz viel mit mir gemacht hatte dann mehrere Lehrmal-Mentoren, nenne ich das mal, die mir da auf dem Weg geholfen haben, ja, einfach auch die Maske runterzunehmen und zu sagen, ja, das ist gerade da und es darf auch da sein und der Weg ist nicht raus, sondern der Weg ist eigentlich noch mehr rein und dann hinten dran oder in der Tiefe irgendwo ist.
Ja.
Ist eigentlich, das ist eben das Tolle, das überschneidet sich sehr stark mit der Osteopathie, mit dem, was ich dann eigentlich im Täglichen mache.
Ja.
Der Weg ist nicht die Blockade, die Läsion beim Kind oder einem Erwachsenen rauszunehmen, sondern da drin, irgendwo ganz in der Tiefe, in der tiefsten Schicht, steckt immer noch eine Art von Stille, Gesundheit. Ja, da innen drin, da ist was.
Ja, also diese Sichtweise finde ich total schön, die kann ich auch nur mehr als teilen, zu sagen, innen drin steckt die Gesundheit. Also jeder Mensch, jedes Kind hat eigentlich alles in sich, um mit allem klarkommen zu können und manchmal braucht es so einen Impuls. Aber der Hinweis dann für Eltern, die vielleicht an so einem Punkt sind, dass sie denken, irgendwie ist was nicht in Ordnung, wäre dann so, macht euch auf die Suche. Für den einen ist es eine Schamanenreise, für den nächsten ist es vielleicht mehr Podcast hören oder auf ein Seminar gehen, aber von zu Hause auf einer Couch sitzen, wird nichts anders. Kann man das so zusammenfassen?
Das ist richtig, ja. Und sei es nur, dass man muss jetzt nicht, klar, für uns ist es normal, dass man eben auf schaut, wer ist da, vielleicht hat Teile von dem, was ich gerne hätte und da gehe ich vielleicht hin und schaue mir das an und gehe auf ein Seminar. Aber es kann auch wirklich sein, durch den täglichen Kontakt, bewussten Kontakt, wirklich komplett präsent sein in seinem Umfeld, was man jetzt hat, und das mal bewusst wahrzunehmen. Das ist, glaube ich, gerade für Kinder eines der größten Geschenke, wenn man als Eltern einfach mal, wie man das macht, kann sein nur, dass man mal dreimal atmet, ohne irgendeinen idiotischen Gedanken zu haben. Wirklich das ganz
präsent. Ganz schwer ist, ne?
Ganz präsent zu sein, einfach in seinem Umfeld, mit seinen Kindern, mit seiner Familie. Das können schon die ersten Schritte sein und dann wird man vielleicht auch wissen, was ist wichtig für einen. Ist es eben das, was ich, mein Weg oder dein Weg oder welchen, ja.
Oder ein ganz anderer Weg.
Oder ein ganz anderer.
Genau. Eine Frage habe ich noch und zwar der jetzige Stefan, wenn der zurückreisen könnte und dem kleinen Stefan, der mit, du hattest was Alkohol und Papa erwähnt, wenn der zurückreisen könnte, als der Stefan noch klein war, was würde der dem für einen Tipp geben, würde dem aus heutiger Sicht sagen?
Der würde dem einfach ein Stück, wahrscheinlich würde er gar nicht so viel sagen mehr. Wahrscheinlich würde er einfach nur ihm Vertrauen, ein Stückchen weit Vertrauen, wie ich das mit Kindern auch mache, Vertrauen schenken. Einfach nur berühren und sagen, okay, das ist jetzt vielleicht scheiße, die Situation jetzt ist nicht gut und das musst du auch mal benennen können und musst du vielleicht auch mal, ich war da einfach als Kind viel zu freundlich, viel zu nett, viel zu angepasst. Das musst du auch mal benennen können, aber auch wenn du es jetzt noch nicht weißt und nicht verstehst, das ist, Es wird einen Weg geben. Also ja. Das Vertrauen, das würde ich ihm auf jeden Fall gerne mitgeben.
Sehr cool. Ja, Vertrauen schenken, das ist, ich glaube, das ist sowieso das Wichtigste, was unsere Kinder heutzutage brauchen, dass wir ihnen ganz viel Vertrauen entgegenbringen, dass sie das Leben schon meistern werden, weil sie haben alles, was sie brauchen. Wundervoll. Großartig. Also, wer mehr von dem lieben Stefan hören und sehen möchte, der Stefan hat auch einen Podcast. Das sehen wir hinten im Bild. Der heißt Dynamic Stillness. Richtig?
Ja.
Genau. Also, ich schreibe das aber auch natürlich unter dem Podcast drunter. Also, wer mehr über Kinderosteopathie und überhaupt diese ganze Art und Weise, mit Kindern umzugehen, hören möchte, der ist herzlich eingeladen, Stefans Podcast auch zu abonnieren. Ich sag ganz herzlichen Dank für dein Dasein, für deine Erkenntnisse und bin bewegt, wie die Welt sich so zusammenfügt und sich Dinge ergeben und wir hier zusammen sitzen und merken, dass wir eigentlich an der gleichen Stelle arbeiten, nur mit einer anderen Methode.
Genau.
Punkt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das Universum ist schon sehr spannend. Ich sage ganz herzlichen Dank für das tolle Interview und wir werden irgendwie in Kontakt bleiben, da bin ich mir sicher.
Wir werden verbinden, auf jeden Fall.
Okay. Dann sage ich genau tschüss, lieber Zuhörer und Zuschauer bei YouTube, und bis zum nächsten Mal.